Ich freue mich, dass Stefan Schulze da ist mit seinen zwei Söhnen. Es hängt nicht so sehr von ihm persönlich ab, eigentlich eher von der Situation. Ich finde es schön, wenn wir als Väter unsere Söhne mitbringen. Du sagst mir vielleicht, ich habe keine Söhne. Du hast Söhne. Auch wenn du noch keine gezeugt hast, nicht verheiratet bist, hast du Söhne in der Gemeinde. Wir müssen Väter sein als Männer hier in der Gemeinde für die jungen Männer und wir müssen sie ermutigen, zu kommen. Dass es nicht einfach ist, das weiß ich. Ich habe selber insgesamt 5 Söhne. 3 mit Gabi. Und ich weiß, wie schwer das ist. Eigenen Söhne zu ermutigen, etwas zu tun. Manchmal ist es besser, wenn Harry es tut. Wenn Harry zu David sagt, hier, hör mal zu David. Willst du nicht nur mal ab und zu abtanzen, Freitagabends, willst du auch mal einmal am Samstag zum Männerfrühstück kommen. Willst doch ein Mann sein, du bist ein Mann schon. Komm zum Männerfrühstück, bist einer von uns und das ist ganz wichtig, dass wir einander ermutigen hier. Das ist der Grund, warum wir junge Ältesten erwählt haben. Warum wir gebetet haben, gesucht haben und Männer gefunden haben, worauf Gott seine Hand hat, schon bereit als junge Männer. Wir müssen nicht kurzsichtig sein im Bau des Reiches Gottes, wir müssen zu den Jungs. Wird oft unterschätzt, ihre Fähigkeiten, ihre Begabungen, ihre Erkenntnisse. Nicht nur das, aber was für uns Alten ist, die Dynamik, die sie mitbringen. Wir halten sie oft raus, weil wir das nicht ertragen können. Neue Ideen, neue Gedanken, Begeisterung. Junge Männer sind bereit, und Frauen. Aber jetzt reden wir von Männern, sind begeisterungsfähig. Und im Reich Gottes ist wichtig, dass es da ist. Dass wir alle kulturelle Grenzen durchbrechen, und das tun wir. Die Gemeinde ist zusammengestellt von Männern, weil wir von Männern reden heute Morgen, aus verschiedenen Kulturen. Es durchbricht alle sozialen Grenzen. Wir haben Handwerker, Ingenieure. Wir haben Menschen, die einen schlichten und einfachen Beruf haben, obwohl sie was anders tun könnten. Sie haben Freude an ihrem Beruf. Wir haben andere, die viel Verantwortung tragen, die sehr beschäftigt sind im Alltag, die wenig Zeit haben, auch durch äußere Umstände. Weil sie viel Verantwortung haben und viel unterwegs sind und viele Stunden in der Woche arbeiten, dass weniger Zeit haben für die Gemeinde. Das ist alles da, aber es gehört alles dazu, wir zusammen als Männer. Das ist das gesamte Bild. Und wir müssen unbedingt, und ich sage das heute Morgen, bezogen auf Stefan und seine beiden Jungs, weil es mich bewegt einfach. Wir sind keine Rentnerband hier. Und wir wollen es nicht werden. Unsere jungen Männer müssen integriert werden, aktiv in der Gemeinde, und unsere Frauen und deren Töchter auch, alle miteinander. Wir sind nicht Papst, hat man in den letzten Tagen gehört, wir sind Papst, wir sind Gemeinde, du und ich. Es ist erstaunlich, wie oft im Gespräch, Leute, die jahrelang in der Gemeinde sind, sogar auch manchmal Mitarbeiter, die von der Gemeinde sprechen als eine dritte Person. Die Gemeinde, ich sage, bist du nicht Gemeinde? Dann musst du wir sagen. Wir als Gemeinde. Wir sind sehr kritisch und dann, wisst ihr, die Gemeinde ist doch irgendein Ding, dazu gehöre ich nicht ganz. Ich muss mich, und das ist Apostelgeschichte, Leib, Seele und Geist mit der Gemeinde identifizieren, in Schwächen und in Stärken. Ihr, warum macht ihr das so? Nee, wir. Alles andere sind Besucher. Hoffentlich können wir sie als Glieder, aber ein Glied ist angegliedert, ist Teil des Ganzen des Leibes. Und so macht die Gemeinschaft viel mehr Bock. Heute dachte ich heute Morgen, wir haben eine schöne Zeit der Anbetung. Danke, Jörg, ich erlebe das auch bei uns Männern auch als etwas Besonderes, die Zeit der Anbetung. Ich bete gern mit euch zusammen an. Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam vom Herzen zu Gott bekennen, unser Glaube an Gott, dass wir das aussprechen, das stärkt und es verbindet. Vielleicht wie nichts anderes, die Tatsache, dass wir einfach den lebendigen Gott gemeinsam im Geist und in der Wahrheit in Verbindung mit seinem Wort anbeten. Ich dachte, wir machen heute eine etwas kürzere Andacht, weil es mir von meiner Natur her liegt, kurze Andachten zu machen. Was lacht ihr denn? Das seid ihr ja nicht. Wir sind die Gemeinde. Nee, ich dachte, wir beschäftigen uns ganz kurz mit den Versen, die wir gelesen haben in 2. Chroniker. In der Gemeinde ist es so, im Gottesdienst, naja, hat das alles seine Grenze, weil wir viele Freunde haben, auch Frauen und Gäste und auch Menschen, die neu sind im Glauben. Und da kann man an bestimmten Stellen nicht so tief hineingehen, wie man es gerne tun würde oder wie es auch gerade, und ich habe sehr empfunden, in der Situation gut und wichtig wäre. Und wir hatten einen Sprung gemacht von, nicht zeitlich, sondern lediglich vom Wort her, von 2. Könige zu 2. Chroniker. Und ich möchte da dorthin heute Morgen zurück für eine kurze Zeit mit euch, dass wir darüber denken, nachdenken. Und das war 2. Chroniker Kapitel 35 und ich möchte ein paar Sprünge dadurch den Kapitel mit euch zusammen machen. Wir wollen Gott bitten, dass er sein Wort lebendig macht und uns segnen und uns vielleicht auch ein Stückchen daran erinnert, an der Verkündigung am Sonntag. Vater, wir danken dir für den Text und wir danken dir, dass dein Wort nicht nur irgendein Wort ist, auch nicht nur irgendeine Wahrheit, sondern dass dein Wort für mich ist und für mich heute. Nicht für gestern, wohl oft für morgen und übermorgen, aber auch für heute. Spricht in meine Situation, in meine Not, persönlich wie auch für uns als Gemeinde hier. Und du siehst die Situation, in der wir jetzt stehen und wir danken dir, dass dein Wort da in diese Zeit, zu diesem Zeitpunkt im Leben, im Alltag der Gemeinde, dass es passt, dass wir es brauchen und dass es uns ermutigt, Herr. Wir preisen dich und beten dich an. Wir haben gerade gesungen, The name of the Lord is a strong tower. Auf Deutsch, der Name des Herrn ist eine starke Festung, Burg, Festung. Tower ist an der Festung die Burg, als Schutz, aber auch damit man ausschauen kann in allen Richtungen. Da leben die Wächter und die Wächter der Gemeinde, da sind wir. Nicht nur Pastor Ältesten und ein paar Diakone, nein, wir als Männer, die wir dazu gehören, wachen über unsere Familien, oder? Hoffentlich. Und wachen auch über die Gemeinde. Und es ist ein starker Wachturm, eine starke Mauer, eine starke Festung. Ist es stark jetzt? Oder sollte es stark sein? Oder ist es stark? Sind wir fest? Sind wir stark als Gemeinde? Das wird sich zeigen in den kommenden Tagen und Monaten. Wenn vielleicht Gott das Boot ein bisschen schaukelt und es eng wird hier oder da. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Keine Ahnung. Wir tun hier Schritte in Glauben. Wir reden nachher vielleicht kurz drüber und morgen auch. Das bedeutet Tausende im Jahr. Laufende Kosten 20.000 mehr im Jahr. Mit einer Investition von diesem, für diese Räume von 80.000. Wir reden über 100, 120.000 Euro in den nächsten Monaten. Das ist nur finanziell, materiell. Ich sage nur, weil das nicht unser Fundament ist. Was ist unser Fundament? Dass Christus, unser Fundament, dafür sorgen wird, dass die Knete reinkommt. Das Geld ist nicht unser Fundament. Das Geld ist nicht. Und ihr denkt vielleicht nach, warum sagt das Peter? Das wissen wir doch. Weißt du das wirklich? Weiß ich das wirklich? Weißt du, wenn sich das bewahrheitet, beweist, dass es tatsächlich Wahrheit ist, wenn ich stark bin und sicher bin, eine Festung bin und eine Burg bin, mittendrin in einem materiellen Chaos, erst dann weiß ich, ob ich es weiß. In dem Sinn, ob ich es glaube und darauf bauen kann. Ich weiß etwas, wenn es Wirklichkeit in mir ist, zu Wirklichkeit geworden ist, dann weiß ich. Vorher ist es nur ein intellektueller Wind, der hier reinkommt, links durch im Ohr und von der anderen Seite wieder raus. Oberflächliche Erkenntnis. Wissen tue ich das, wenn ich das in meinem Leben, wenn ich herausgefordert werde in meinem Leben, es einzusetzen, zu praktizieren, zu tun, dann weiß ich, ob ich tatsächlich auf Fels gebaut habe. Diese Welt, gerade sieht man das jetzt, also die Fundamente der Erde, und das ist keine Übertreibung, bitteschön, das ist nüchtern formuliert, die Fundamente der Erde wanken. Warum wanken die Fundamente der Erde? Es gibt ja so viel, oder? Hier auf Erden. Es gibt so viel. Die wanken, weil wir auf Mammon gebaut haben. Als Menschen. Auf das Materielle. Das Materielle ist ins Wanken gekommen. Es ist zusammengebrochen. Keiner weiß wirklich, was morgen auf uns zukommt. Die Männer in der Politik und in der Wirtschaft, worauf wir uns als Menschen verlassen müssten, wissen nicht, was los ist. Die wissen nicht, was morgen kommt. Die wissen nicht, was nächstes Jahr kommt. Die Bibel sagt uns einiges. Darüber wollen wir heute Morgen nicht forschen. Aber die Bibel sagt uns schon einiges zu wirtschaftlichen Zusammenbruch. Nun wanken die Fundamente der Erde. Warum? Weil wir auf Geld. Hätten wir als Menschheit auf Christus gebaut, der das Fels ist, der unsere Festung, unsere Burg ist, würden wir nicht wanken. Multimillionäre, Milliardäre nehmen sich das religiöse Milliardäre, nehmen sich das Leben in Verzweiflung. Das sind Fakten. Wir haben das hier in diesem Land erlebt. In den letzten Wochen. Ein evangelikaler Christ, ein Milliardär, nimmt sich das Leben. Alles bricht zusammen, weil sein Lebenswerk. Wie nennst du, was ist denn dein Lebenswerk? Mein Lebenswerk ist Christus, nicht meine Firma. Ich habe Gott sei Dank keine. Es wankt alles. Jetzt sind wir doch in einer Situation als Leib Christi. Wenn wir tatsächlich eine Burg, eine Festung sind, in dem Menschen in ihre Verzweiflung Zuversicht sehen können, dann sind wir am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt ist die Zeit für uns gekommen. Jetzt, wo alles wankt, können wir im Cinemax singen, du bist meine Zuversicht, du bist eine feste Burg. Ich bin sicher in dir. Und nicht nur singen, sondern es ist Leben, so dass Leute das erleben. Sie wanken nicht, sie haben noch Hoffnung. Das ist unsere Botschaft und das ist primär im Moment unsere Botschaft in diese Welt, dass wir fest sind. Dass wir Männer sind, dass wir Kerle in Christus sind. und nicht hier und da. Ich kann das nicht hören. Ich weiß nicht alles. Ich weiß sehr wenig. Das wisst ihr, ihr kennt mich gut genug. Ich weiß sehr wenig. Nur, wenn ich rumlaufe und sage, könnte so sein, könnte so sein, könnte auch so sein. Und wir, als Männer hier sind die Burg, wir sind die Festung in Christus. Für die Gemeinde, da sieht es schlecht aus, oder? Ich muss mich grundsätzlich auch innerlich entscheiden, in Vertrauen auf Gott, eine klare Stellungnahme und mich dazu zu stellen und mich nicht bewegen zu lassen, bis er mich bewegt, wenn nötig, mich korrigiert. Ich muss bereit, auch zum Nah zu werden für Christus und zuzugeben, ich irre mich manchmal, aber ich verlasse mich auf den Herrn. Aber um mich überhaupt auf den Herrn zu verlassen, ich muss mich entscheiden. Für etwas und von allem anderen scheiden. Aufhören zu zweifeln. Was kommt auf uns zu? Lasst uns die Bibel lesen, die sagt uns, das ist unser Thema am Tisch gewesen, die sagt uns ziemlich klar, was jetzt gerade in diesen Tagen passiert und wie Gott uns weiterführt als sein Leib. Da ist ein Fundament, da ist eine Sicherheit, es ist da prophetisch. Das soll dann nicht unser Thema sein. Das jetzt nur als Ermutigung für uns im Moment. Und das wird auch, glaube ich, unser Thema morgen ein Stück sein. Kapitel 35 von 2. Chroniker, Vers 1. Ich mache wirklich nur Sprünge durch. Josia, der Reformator aller Reformatoren. Luther ist für mich ein Kerl. Wenn es in Deutschland jemals einen Kerl gab, war es Luther. Mann mit Rückgrat. Mann, der gesucht hat, bis Gott gesprochen hat. Ein Mann, der aus der Verwirrung der finsteren Religion herausgefunden hat zu Gottes Wort. Und erleuchtet, gestärkt und inspiriert sich entschieden hat für einen Weg und den hat er durchzogen. Und weil er das durchzogen hat mit Christus, sitzen wir heute da. Sonst wären wir heute noch Glieder irgendeiner anderen Kirche. Und nichts gegen eine Kirche. Aber Teil dieser Institution möchte ich nicht sein. Christus ist mein Herr und nicht irgendein anderen Vater. Ein Reformator. Und es ist gut, dass es immer wieder Reformatoren gibt. Und Josia hielt dem Herrn Passa in Jerusalem. Wir haben gesehen am Sonntag, Passa stellt unsere persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, durch das geopferte Lamm. Für uns im Neuen Testament durch wem? Durch Christus, Jesus und keinen anderen. Das ist das Passa. Das ist die Gemeinschaft. Das stellt Josia wieder dar, die Gemeinschaft mit Gott. Mein Sohn und ich haben am Donnerstag gesessen mit ganz lieben Geschwistern aus einer anderen Gemeinde zum Thema Heiliger Geist und Geistesgaben und Zungen, hauptsächlich Zungen. Und man muss dazu kommen, nachdem man 1,5 Stunden über Zungen geredet hat und dann im Nachhinein auch diskutiert hat, bis 10 Uhr abends, so hungrig und durstig sind diese Leute nach dem Wort Gottes, muss man dazu kommen und sagen, das ist es aber nicht. Durch Zungen will Gott uns zu sein Herz hinführen. Er möchte durch Zungen uns in eine tiefere Gemeinschaft mit dem Vater bringen. Dazu sind Zungen gegeben, dass die Gemeinschaft stärker wird mit dem Vater. Dass meine Sehnsucht, ihm näher zu kommen, erfüllt wird, geschieht auch durch Zungen, nicht nur durch Zungen. Dazu ist es alles gegeben. Und hier führt Josia das Volk Gottes näher durch das Passa, durch Christus Jesus, durch die Gemeinschaft mit dem Vater. Da werden die gestärkt. Und Josia hielt dem Herrn Passa in Jerusalem. Sie schlachteten das Passa am 14. Tag des ersten Monats nach der Ordnung Mose, Ordnung könnt ihr schon gar nicht mehr hören, das Wort, oder? Und er bestellte die Priester zu ihrem Dienst und ermutigte sie zu ihrem Amt im Hause des Herrn. Wir hatten am Sonntag kurz erwähnt, das war unser Mitarbeitertreffen, oder? Wir haben gesagt, Jungs, Stefan, Sigi, Jörg und Mathis und Peter, Strubel-Peter und Schotten-Peter, die schaffen das nicht alleine, wir können das nicht. Wir, wieder zurück zur Einleitung, wir, du und ich, wir brauchen dich, Gott braucht dich, wir brauchen einander. Wir müssen diesen Schritt zusammen. Und hier schiebt er ein Mitarbeitertreffen an. Und er bestellte die Priester zu ihrem Dienst und ermutigte sie. Das ist das was wir getan haben. Das ist das, was wir heute Morgen tun, ist euch zum Dienst zu ermutigen. Und nicht zu einem Dienst, der euch quält oder fertig macht, so ein Dienst, das euch begeistert. Ihr denkt, Mann, deswegen bin ich hier für den Dienst. Danke, dass du mich ermutigt hast. Jetzt habe ich plötzlich entdeckt, das ist meine Bestimmung. Ich bin ein Diener. Das Leben ist plötzlich Leben geworden. Ich denke, früher habe ich gelebt, habe gar nicht gelebt. Ich war gar nicht in Dienst. Jetzt bin ich in Dienst. Jetzt weiß ich, was Leben ist. Zu ihrem Dienst ermutigte sie zu ihrem Amt im Hause des Herrn. Haben alle Amt zu Hause. Ihr habt auch alle ein Amt hier. Nicht nur die Ältesten haben Ämter. Wir haben alle Ämter. Und er sprach zu den Leviten so weiter und so fort. In Vers 4 spricht er wieder die Ordnung an. Und seid bereit nach euren Sippen, wie Zigeuner, in eure Ordnung, wie sie aufgeschrieben sind von David, nach der Ordnung Gottes, dem König von Israel und seinen Sohn Salomo und so weiter. Jetzt machen wir einen Sprung. Ich habe gesagt, Sprünge durch. Ich will ja auch ein paar Minuten fertig sein. Ich meine wirklich, der Dienst kommt zuerst und der Dienst ist auch ein Opfer. Deswegen haben wir es so schwer, Diener zu finden in der Gemeinde. Warum? Es bedeutet Opfer. Ich muss irgendwo opfern. Ich muss neue Prioritäten setzen. Herr, du brauchst mich und ich will zuverlässig. Ich will Verantwortung übernehmen. Ich will da sein. Kommen, was mag. Mit Fieber, ohne Fieber, in der Spannung, ohne Spannung, in der Freude, im Trübsal bin ich da. Ich bin eine Säule. Und er steht an einer Säule und verkündigt diese Dinge. Haben wir ja auch gelesen. Wir sind Säulen. Unbeweglich, wir sind ein Baum, tief gewurzelt, Psalm 1, am Wasser, unbeweglich, flexibel, aber in unserer Überzeugung im Wort, unbeweglich, unerschütterlich, die Erde erschüttert im Moment, wir sind unerschütterlich. Warum? Weil Gott unsere Zuversicht ist. Das haben wir als Grundlage, bitteschön, und das ist Dienst, und das ist Hingabe. Geben ist nicht nur Knete, aber Knete gehört dazu. Und dann haben wir in Vers 7, und Josia gab als Opfergabe für den Volk Lämmer und junge Ziegen, 30.000 und 3.000 Rinder. Er gibt von dem, was er hat, auch materiell. Materiell ist für dich zu Hause keine Burg, kein Fundament, keine Festung. Es wird wanken. Gib's den Herrn. Und du gibst den Herrn. Es ist auch Anbetung, es ist Danksagung zu geben. Wenn du materiell gibst den Herrn, bist du sicher. Wenn du es nicht tust, wird dein Fundament auch als Gläubige zusammenbrechen. Glaub's mir. Er persönlich, aus seinem eigenen Schatz, das betrifft Siegfried Grudig, Peter Will, Mathis, Dirksen, Tedens, Peter Arendt, Stefan Müller, Jörg Machai, das betrifft uns. Wir müssen in diesen Wochen zu Hause uns auf die Knie begeben und Gott fragen, was willst du, dass ich gebe in Dienst? Und mit Gaben. Was willst du? Nicht, was will ich? Was forderst du von mir? Wie viel Glaube? Wie viel Dankbarkeit? Das macht sich schon. Auch im Portemonnaie. Deutlich. Und auch wenn es im Portemonnaie nicht vorhanden ist, ist es woanders gar nicht da. Dann, Vers 8, seine Oberen aber gaben als Opfergabe freiwillig für das Volk. Wir haben den König, das haben wir den Oberen, bitteschön, und die geben auch, es ist im Vers da. Und dann in Vers 9 haben wir die Vorsteher der Leviten. Alle geben. Und es fängt wo an? Da, bei den Verantwortlichen. Viele Pastoren, viele Männer Gottes, viele Väter zu Hause fordern Hingabe, geben sich aber selber nicht hin. Das können wir nicht machen. Da wären wir doch zu Heuchler, oder? Stinkende Gräber, weiß getüncht und drin stimmt's nicht. Ist unser Portemonnaie immer noch zugenagelt. Aber fromm tun, predigen wollen, hier vorne sitzen wie ich, große Zählen und nichts dahinter, nee, da möchte ich nicht. Gott bewahre mich, mir davor, mich davor. Also alle, okay, das war Vers 7, Vers 8 und Vers 9. Vers 10, so wurde der Gottesdienst geordnet, ganz praktisch, Hingabe. Gemeinschaft mit Gott und Hingabe in allen Bereichen. Und dann haben wir die Frucht vom ganzen Vers 15. Und die Sänger, die Söhne Asaf, standen an ihren Plätzen nach dem Gebot Davids. Die Anbetung wird geordnet. Hingabe führt zu Anbetung. Unser Glaube wird glaubwürdig. Unser Leben bekommt Substanz. Wir fangen an, nicht nur zu wissen, sondern wir wissen nicht nur, sondern wir fangen an zu erleben, weil wir uns hingeben. Und dann bricht wahre Anbetung durch. Und das ist die Anbetung muss intelligent sein. Vieles an Anbetung klingt zwar sehr schön, die Lieder sind schön, die sind gefühlsmäßig so, dass ich fast ausklinke, aber das ist nicht im Geist und in der Wahrheit. Im Geist und in der Wahrheit ist, wer anbetet und das tut, was er sagt. Das sind diejenigen. Und die Anbetung wird eben anders. Das ist zwar schön, ist auch ein schönes Gefühlserleben. Und Gott macht das mit und er unterstützt das in diese Gemeinde, auch in anderen Gemeinden. In Bewegungen, die eigentlich nur auf Gefühl aufgebaut sind. Gott unterstützt das. Er versucht irgendwie die Menschen zu erreichen durch die Anbetung, weil Menschen in der Anbetung offen sind. Sie lassen sich anrühren, sie werden berührt, auch über die Gefühle. Aber das Wahre ist ganz anders. Das kommt aus der Tiefe des inneren Menschen. Und da ist Anbetung qualitativ schon ganz anders. Und die wissen, worum es geht, und die können nichts anderes als anbeten. Während all diesem geschieht, singt der Chor. Genauso wie bei Nehemia, bei Baudemei, die sangen, die liefen um die Mauer rum und sangen. Man, wisst ihr, das Wort Gottes ist so wichtig, es ist Fundament, es ist Wahrheit, es ist Leben. Ich frage nur, wohin sollte es führen, Wahrheit, Wort, Geist Gottes? Wo führt das alles hin? Ich sage euch, es führt zur Anbetung hin. Und so gern ich hier sitze und mich selber reden höre, ich bete viel lieber an, muss ich euch ehrlich sagen. Anbetung ist etwas, warum? Dazu ist das Wort Gottes da, dass wir dorthin geführt werden. Dafür wurde ich geschaffen. Er ist mein Herr, er ist mein Schöpfer. Er hat mich beschenkt, er hat mich geliebt, er ist mir treu geblieben. Er hat mich nie losgelassen, er hat mich geheilt, er hat mich aufgerichtet, er hat mir neues Leben gegeben. Was kann ich ihm geben als Anbetung? Danach sehnt sich, ganz ehrlich, in meine Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit, meine tiefste Sehnsucht ist Anbetung. Und deswegen haben wir so viele Anbeter. Und Leute wie Obama, wie der Papst, wie Putin und wie heißt der Namaschinabad da aus dem Iran. Die haben alle Anbeter. Tony Blair, die haben alle Anbeter. Das ist doch die wahrste Anbetung, was wir sehen. Im Fleischlichen, nicht in das in der Wahrheit. Da wird Anbetung platt, da wird es deutlich. Wenn ich überlege, diese Männer, Kerle, intelligent, weise, gesegnet, beten Obama oder den Papst an. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Ich bin Mensch, ich kann doch kein Mensch anbeten. Wer ist denn Obama, bitte schön? Nackt hineingekommen und nackt geht er raus. Und in den Windeln hat er sich gepinkelt, genauso wie ich es getan habe. Um beim Sterben wird er wahrscheinlich, genau wie mein Papa, sterben, wer weiß, wo er Krebs haben wird. Sein Leib wird zerfallen. Was soll ich denn sowas anbeten? Das ist Schöpfung und nicht Schöpfer. Ich lasse mich da nicht verführen. Und ich frage mich, wieso können gesalbte, intelligente, gesegnete, begabte Menschen, gebildete Menschen, um das zusammenzufassen, einen Mensch anbeten, die müssen verfinstert sein. Die müssen verfinstert sein. Ein gebildeter Mensch betet Mensch an, der muss finster sein. Das ist ein Elend. Wir sind in dem Sinn, wie heißt das auf Deutsch später, Animisten. Wir beten die Natur an und nicht den Schöpfer. Römer Kapitel 1. 5:12. Amen.